say goodbye and I say hello. Hello, hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello.
Micky Weisenherz hat einen Filter entdeckt. Er hat einen Filter entdeckt.
Mike?
Ja.
Es ist wirklich das Gruseligste, wenn so ein Sechsjähriger ein Bizeps hat wie Ralf Möller. Diese Bilder auf Instagram, die machen was mit mir. Seit Tagen.
Ja, das ist mit dem Filter wird demnächst gearbeitet. Das ist dieselbe CGI, die sie für The Irishman benutzt haben, um Robert De Niro. Und ich stelle mir das gerade vor, dann hast du dann demnächst irgendwie, hast du die zweite Folge Kindergartenkopf mit Ralf Möller und diesem Bizeps und Arnie irgendwie.
Papa, hier, Herr Lehrer, ich weiß, Mann, ich wollte dir mal sagen hier. So,
stell mir gut vor. Also, das habe ich jetzt schon richtig Bock auf, sag ich mal. Ne? Naja.
Ich habe jetzt schon Angst, hier steht drauf, Jingle für Schlinge kommt aus dem Team. Ich habe jetzt schon Angst.
Ach du Scheiße. Oh,
Scheiße. Aber Leute, ihr müsst mir mal was erklären.
Ja, bitte.
Ich habe Bilder von euch gesehen.
Ja.
Vom Feiertag, frohen Leichnam, vom Wochenende.
Ja, ja.
Und während Beisenherz auf der einen Seite den Mané gemacht hat und im Schlamm der Heimat Fußball gespielt hat, also auf der Schlacke der Kindheit, war ja unser Mike übers Wochenende in New York.
Ja, aber das müsst ihr mir.
Jetzt müsst ihr mir ganz kurz erklären, was das bedeutet. Bedeutet das, dass hier gerade ein Rollentausch stattfindet? Ist Mike jetzt der weltgewandte Elder Statesman und Micky orientiert sich eher wieder zurück in die Heimat? Down to Earth, back to the roots?
Genau so ist es.
Oder habt ihr einfach zwei Wege gefunden, der eigenen Jugend hinterher zu rennen?
Das ist ein Mix aus beidem, würde ich sagen, oder? Ja,
also in meinem Falle, wer mich hat spielen sehen an dem frohen Leichnam, der kann dieses Bild mit der Jugend hinterherrennen, also sehr, sehr wörtlich nehmen. War ein richtig beschissenes Spiel. Also war von allen ein Scheißspiel, aber es gab nur einen, der noch schlechter war als das gesamte Spiel, und das war ich. Ich habe aber dafür jetzt wenigstens es geschafft, mir gleich zwei blaue, dicke Zehen zu holen. Er muss irgendwie im Spiel, ich wusste es gar nicht, während des Spiels ist es mir gar nicht aufgefallen, dass mir da einer draufgetreten hat, aber muss mir irgendwie einer mit beiden Beinen jeweils auf die dicken Onkel, auf die Buggermänner gesprungen sein. Die sind jetzt einfach schön blau. Und das habe ich erst eine halbe Stunde vor Spielende gemerkt, weil ich dachte, warum tut er denn so weh beim Laufen? Und dann merkte ich plötzlich, huch, der Onkel ist blau. Also.
Du warst doch auch in Castrop-Rauxel auf
der Onkel auch blau.
Ja, ich bin quasi.
Das war so lustig. Entschuldigung, bitte, eine Sache muss ich noch sagen.
Selbstverständlich.
Weil das war das über das Vater-Tochter-Verhältnis. Also es ist ja so, wenn ich irgendetwas erzähle bei Apokalypse und Filterkaffee oder hier oder so, dann landet das gerne mal in der Ruhrnachrichten in Castrop-Rauxel. Weil die haben ja jetzt auch nicht jeden Tag so wahnsinnig viel zu erzählen. Und dann wurde es zitiert. Und dann war ich mit Pippa am Wochenende im Pott. Und dann war ich tatsächlich im Lokalteil der Zeitung, weil ich irgendwie gesagt habe, Castrop kocht über, das Altstadtfest sei so eine Art Massencasting für die Tribute von Panem, weil ja derzeit Leute gesucht werden, die so ein bisschen versehrt aussehen. So. Und dann war ich dann irgendwie da auf dem Stadtfest und dann war ich da mit Freunden, Christian Vogel und Dennis und so, und Pippa war dabei und irgendwas habe ich gesagt und gemacht und dann guckte meine Tochter mich an, Papa, jetzt lass das mal, wir stehen doch schon in der Zeitung. Da dachte ich mir, das ist ein schöner Vorbote auf das, was so in Zukunft noch alles kommen wird.
Aber Leute suchen, die so ein bisschen versehrt aussehen, war lange auch die Transferpolitik vom BVB.
Das ist sehr
also,
schön.
Das ist in der Ecke nicht fremd.
Ich bin ja quasi auch meiner Jugend hinterhergereist.
Ja.
Also ich bitte diesen Ausflug von Dekadenz ein bisschen zu entschuldigen. Aber ich war eingeladen.
Shampoos Mike spricht. Auf geht's.
Aber ich war eingeladen zum Kraftwerk-Konzert in der Radio City Music Hall. Und das war ja auch quasi der Jugend hinterher zu.
Absolut.
Reißen.
Ja, du bist im Grunde genommen, du bist wie Robert Habeck, du bist eingeladen zum Kraftwerk quasi, ne?
So ist es. Ja. Ich bin
bist du auf der inneren Autobahn deiner Jugend hinterhergereist.
So ist es. Fahren. Schön.
Hat es sich denn gelohnt?
Ich war die Man-Maschine. Ja, auf jeden Fall. Es war wirklich, also jetzt mal ernsthaft, es war wirklich unfassbar beeindruckend. Ich hatte sie tatsächlich noch nie gesehen.
Ja.
Und insofern war es das erste Mal für mich und bin total geflasht.
Perfekt, der ist wie Scooter, ne? So halt nur.
Nur anders.
Mit weniger
Schreien. Das ist schon interessant, ne? Während Rammstein quasi vor der Haustür bei euch im Hamburger Volkspark spielt, fährt Mike nach New York und guckt sich Kraftwerk an.
Ja, weil ich im Leben mir nie Rammstein angucken würde. Vielleicht liegt es daran.
Ja. Rammstein, das
so
ist...
So schmeckt der Sommer.
So schmeckt der Sommer.
Aber Rammstein ist diese Band, wo die Konzerte aussehen wie die Wälder in treuen Brizen. Das ist richtig, ne? Weißt du nie genau, wo bin ich jetzt hier gerade? Brennt hier Belitz oder bin ich auf dem Rammstein-Konzert?
Ja, so ein bisschen ist das so bestimmt.
Ja, ja.
Ich war ja noch nie da. Wenn noch jemand zwei Karten für Harry Styles am Samstag, ist es am Samstagabend oder am Samstagabend, glaube ich, ne, in Hamburg hat.
Das fehlt noch, dass unseren Mike mit seinen Kiddie-Sneakers da jetzt noch aufs Harry Styles-Konzert geht. Aber ich,
da würde ich
mach
hingehen.
Du so weiter, ja, mach du so
ich
weiter.
Weiß, ich weiß, ich bringe mich sozusagen selbst in Gefahr hier, ja. Ohne Frage.
Ja, da kann man wohl sagen.
Mein letztes Quäntchen an Reputation hier zu verspielen.
Und warum ist sich Shampoos Mike?
Ja, könnt ihr mal aufhören kann. Damit?
Nee, Shampoos Mike.
Shampoos Mike es sich leisten kann, Business Class nach New York zu fahren, um seine Kumpels von Kraftwerk zu treffen. Das erfahrt ihr jetzt, liebe Kinder. Wir haben nämlich einen neuen Partner.
Das ist wirklich.
Ja, stimmt, lass ihn mal, Mike. Er hat ja recht.
Bitte. Jingle für Schlingel. Ich habe wirklich Angst.
Ich habe auch
aus
total
dem,
Angst.
Aus dem Hause Podstars bei OMR.
Fußball WML. Werbung mit Lachers. Und jetzt nur ein Spot.
Kann ich als Arbeitgeber eines mittlerweile sehr florierenden Unternehmens, nämlich der MML GmbH, kurz mal nachfragen, warum unsere Mitarbeiter eigentlich Zeit haben für so eine Scheiße.
Du hast recht, Mike, du hast recht.
Oder?
Ja, guck mal, merkt man jetzt, guck mal, kaum war Mike Nöcker in der Heimat von Donald Trump, da sagt er sofort, can somebody tell me, whatever time, I'm gonna fire you. Ja, also merkt schon, der wird langsam wieder zum Donald Trump. Ja. Aber gut, bitte. So, jetzt, ja, aber, Leute, jetzt ist aber mal langsam mal Schluss hier. So. Wir müssen jetzt mal langsam mal wieder Ordnung schaffen. Jetzt muss das alles mal hier, wir müssen mal sauber durchkärchern durch unseren Podcast. Und da gibt es an der Stelle natürlich wirklich...
Von Kraftwerk, sage ich mal, und der Man-Maschine zu iRobot.
Ja, zum Dingens hier. Wie heißt das der? Wir sind die Roboter.
Bim, 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 bim.
So.
Sehr gut.
Ja. Ja, dass du das nicht machst. Du warst doch auf dem Kraftwerk-Konzert. Ja. Hättest du doch jetzt die moderative Brücke schlagen müssen. Aber nein.
Ich kann es ja nochmal versuchen.
Ist ein Roboter. Bim, 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 bim. Und zwar der iRobot. Ne? Also iRobot hat quasi mit der Einführung des Roomba J7 Plus. Heißt der so? J7 Plus?
Bestimmt. Also vielleicht heißt er J7 Plus, aber ich finde jetzt irgendwie...
J7 Plus klingt ja viel besser.
Es ist auf jeden Fall so, dass der J7 Plus ein Roomba-Saugroboter aus dem Hause iRobot ist. Und der hat vor allen Dingen... Es ist das Gegenteil von... Man-Maschine mit einem herkömmlichen Staubsauger. Also es ist richtig. Nämlich ein Smart-Roboter, ein smarter Staubsauger, der in der Lage ist, Schuhe, Socken, Kabel, Kopfhörer, Kleidung, Handtücher, alles das,
was sag, was er noch erkennen und vermeiden kann, und zwar auch noch feste Haustierhinterlassenschaften.
Ich liebe dieses Briefing.
Also wenn es heißt, Adolf hat auf den Flur geschissen, dann sagt der J7 Plus, das habe ich erkannt. Da steuere ich mal drum rum. Das sind ja immerhin weit über 6 Kilo, was er da.
Aber was, seit wann ist das eine feste Hinterlassenschaft?
Aber J7 Plus ist also schlauer als dein Haustier, weil er Schuhe, Socken, Kabel in Ruhe lässt. Er ist aber auch, und ich habe mir dieses Briefing heute Morgen mit großer Freude durchgelesen, er ist ein bisschen der Dieter Eils unter den Saugern. Den nannte man ja auch Staubsauger. Ja, und jetzt pass auf. Und für die Jüngeren unter euch da draußen natürlich auch so ein bisschen der N'Golo Kanté, weil hört zu, er ist so entwickelt, dass er umsichtig und reaktionsschnell die Bedürfnisse der Nutzer in den Vordergrund stellt und diesen mehr Freizeit schenkt. Der ist also der klassische Sechser. Der Kanté vor der Abwehr.
Ja, das finde ich super. Ja.
Der Staubsauger.
Und apropos Staubsauger, er hat auch eine CleanBase automatische Absaugstation und schließt 99%, sehr wichtig, aller Allergene, Pollen und Schimmelsporen ein und verhindert, dass sie wieder austreten.
Sehr gut.
Oder?
Ja.
Insofern ist das auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, ein relativ gutes, ein relativ hilfreiches Instrument.
Was heißt denn relativ? Das Ding ist fantastisch. Vor allen Dingen, wir kriegen für alles, was wir werben, kriegen wir andauernd immer die ganzen Sachen hier umsonst. Wo ist jetzt mein Roomba? Ich will den haben.
Ja.
Den brauchst du
ja
zu Hause.
Wir wollen den
vor allen Dingen
haben.
Bei uns steht ja so viel zu Hause auch einfach rum. Und das ist ja der Vorteil bei diesem Ding. Der erkennt das ja. Du kannst ja Sperrzonen einrichten für halt eben Futternäpfe. Ich weiß mal nicht, warum bei uns ein Futternapf stehen soll. Wir haben gar kein Tier. Aber ich bin ja mittlerweile auch in so einer Lebensphase eingetreten, wollte ich gerade sagen. in der Niki sagt, du gehst jetzt an deinen Napf. So, aber auch eine, es gibt eine Kinder- und Haustiersicherung und Smart Mapping, also Kartierung des Zuhauses in der App. Das ist schon ziemlich gut.
Leute, was soll ich anderes sagen? Als geht auf irobot.de mit ja. I geschrieben, nicht mit EI, sondern irobot.de genau. Und nutzt dort den Gutscheincode MML15.
MML15! Na, funktioniert so nicht.
So,
ich denn, möchte nochmal.
Denn bis einschließlich, kurz. Du ja. kannst gleich, aber bis einschließlich, und diese Botschaft, diese wichtige Botschaft, möchte ich ungestört noch unter die Leute bringen, bis einschließlich zum 15.07.22 unter besagter Adresse irobot.de 15% auf alle nicht bereits reduzierten Saugroboter.
Wichtig ist noch, ausgeschlossen davon sind Bundles und Zubehör. Mehr zu den Gutscheinbedingungen, die findet ihr dann. In den Shownotes.
Und für den blauen Onkel aus Kastrop, ja?
Ja.
Mit dem Roomba kannst du länger an eine Roomba.
Hey. Ja. Ich habe Roomba J Plus 7. Der Roomba J7 Plus von Cyberdyne Systems. Der wird dich in der Zukunft verfolgen. Und der ist so intelligent. Ja. Der ist ja so intelligent. Der hat, also habe ich gehört, bei Pietro Lombardi zu Hause ihm schon mehrfach Streiche gespielt. Ja.
So, das war unser heutiger Werbeblock. In 60 Sekunden haben wir iRobot vorgestellt. Oh. In diesem Sinne.
Fußball WML. Werbung mit Lachers. Mein MML.
Ja, das ist der Grund, warum wir das künftig wieder das Publikum machen lassen.
Ja. Soll man aber auch Werbung mit Lachers in 60 Sekunden packen?
Es ist eigentlich nicht möglich. Also Ingo und Jörg von der Landesmedienanstalt, die toben natürlich jetzt ja. mittlerweile, die haben schon ja. wieder Schaum vorm Mund.
Aber
würde der Schaum ihm aus dem Mund tropfen, der Roomba würde zumindest einmal ganz elegant so drum rumfahren und sagen, das ist ja eine feuchte Hinterlassenschaft von Ingo und Jörg von der Landesmedienanstalt.
Aber wenigstens hat man, glaube ich, gemerkt, dass das Werbung war. Ne? Also dass ja. die redaktionelle Verknüpfung ist ja, ja. deutlich getrennt gewesen.
Ja.
Jetzt leg doch mal dein Handy aus der Hand, Mensch.
Ich habe gedacht, es hätte gebrummt.
Hat's aber nicht.
Das waren Heinz und Ingo. Heinz und Ingo heißen die auch von der Landesmedienanstalt. Die haben das schon gehört. Naja, wie so, auch Leute, immer.
Musik bitte. Hier ist der Mann, der auf jeden Fall sein ganzes Leben ab sofort immer seiner Jugend hinterherlaufen wird. Hier ist Micky Beisenherz.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Und ich begrüße, mir gegenüber sitzt der Mann. Er ist ein Model und er sieht gut aus. Bim, 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 bim. Mike Nacker, meine Damen und Herren.
Vielen, vielen Dank. Und wir begrüßen von vor allen Dingen, sich über mich lustig zu machen, nur weil ich kurz mal gerade ein Wochenende weg war. Dieser Mann ist seit gefühlten 3 Monaten mittlerweile auf seiner eigenen, selbst erworbenen Insel in Griechenland. Herzlich willkommen, Lukas Vogelsang.
Ach, schön, dass ich da sein darf. Ich bin ja Berliner, ich kriege ja immer noch nicht Frank Sinatra und Harald Juntke auseinander, deswegen darf ich nicht mehr nach New York einreisen. Ja. Ich habe euch aber was mitgebracht.
Hass, Hass, Hass!
Pass auf, die Liga ist bei Weitem keine Herausforderung für Mané. Er wird sich in seinen Sessel setzen, eine Zigarre anzünden, für Bayern im 3. Gang spielen und die besten Jahre seines Lebens als Fußballer ruinieren. Dies sagte Dean Saunders zum Wechsel von Mané zum FC Bayern München.
Ja.
Das ist ja sehr unfreundlich, muss man sagen.
Es ist sehr unfreundlich, aber ich kann ihn verstehen auf eine gewisse Art und Weise.
Naja, also er wird, also erstmal die besten Jahre eines Fußballers hat man ja nicht mehr mit 30 aufwärts, sondern die beginnen ja mit 26 und enden ja mit 30. Das hat sich ja im internationalen Fußball ja auch ein bisschen verschoben. Das mal gleich vorweggestellt. Es ist ja nun auch nicht so, dass die Bayern Sadio Mané eingestellt haben, damit er jetzt in der Bundesliga über sich hinaus wächst. Da mag es im 3. Gang reichen. Da wird er dann auch wahrscheinlich zuverlässig 25 Tore schießen. Es geht ja dann in erster Linie um die Champions League und da kann er durchaus über sich selbst hinauswachsen und auch mal in den 1. oder wenn er den dann hat, in den 0. Gang schalten. Denn da wird er ja nochmal ganz anders beansprucht werden, da das Team um ihn herum nicht die gleiche Klasse hat wie Liverpool. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz kühn. Und das ist doch für ihn eine, dann kann man auch von einer sportlichen Herausforderung sprechen.
Also grundsätzlich muss man, glaube ich, als allererstes mal sagen, fantastischer Spieler, fantastischer Charakter. Und
ja, warum geht er denn da zu den Bayern?
So. und Gratulation an den FC Bayern, weil das absolut, natürlich ein Transfer-Coup ist. Das muss man mal an dieser Stelle sagen, bevor wir das gleich so ein bisschen sezieren, weil ich finde, da ist natürlich bei diesem ganzen Licht, der absolut da ist, gibt es natürlich so ein paar Nuancen. Das Zitat ist eines davon, aber es gibt auch noch eine andere Sichtweise. Mhm. Ich habe ja.
Du musst über beide Seiten sehen.
So. Ich habe ja den FC Bayern schon als die Major League Soccer der Bundesliga beschimpft. Aber da stecken natürlich ein paar Geschichten drin. Die müssen wir auch beleuchten, aber trotzdem nochmal vorher herzlichen Glückwunsch FC Bayern München. Ein Top-Transfer und natürlich irgendwie, also völlig neidlos top.
Ja, richtig.
Ein Weltstar für die Bundesliga. Also das muss man erstmal sagen. Und eine Frage habe ich aber an euch, weil Micky gerade schon gesagt hat, wieso geht er denn zum FC Bayern? Was sagt eigentlich Liverpool-Edelfan Campino dazu, dass einer seiner absoluten Lieblingsspieler ausgerechnet zum FC Bayern gehen würde? Ja. Kennt der denn das alte Lied gut nicht?
Ja, das freue ich mich
aus Düsseldorf?
Auch.
Ja. Was ist denn da los? Kennt der denn die Hymne nicht?
Das
so.
Ist an Tage wie diese.
Hast du doch, ne? Auf dem Volksfest bestimmt viel gesungen, oder?
Klar.
Ja.
Ohne Ende. Und Uli Hoeneß würde bei mir auf der Matte stehen, ich würde meine Tür nicht öffnen, denn ich würde nie zum FC Bayern München gehen. Ja. Ja. Auch lange her, ne?
Wobei man jetzt sagen muss, dass also der FC Bayern höchstwahrscheinlich auch kein Interesse daran hat, einen 60-jährigen
Sadio Mané ist erst 30.
Ja, aber Campino ja nicht.
Ach so.
Weil Campino sagt ja, ich würde da nicht hingehen. Oder wird jetzt wahrscheinlich, also Brazzo ist vieles so zu trauen, aber dass er jetzt bei einem 60-Jährigen sagt, den verpflichte ich jetzt für 40 Millionen, ist jetzt. Also weiß man nicht.
Ja.
Kofferstark ist er wahrscheinlich, ist er sehr groß.
Der Liedtext ist ja auch damals gewesen, ich meine, wenn ich 20 wäre und super talentiert. Ja?
Ja.
So, das. Okay. Aber jetzt gehen wir mal zurück zu jemandem, der 30 ist und super, super, super talentiert, um es wie Pep Guardiola zu sagen. Ja. Dieser Transfer ist doch in erster Linie, oder wie seht ihr das, ist doch in erster Linie ein Zeichen auf dem Transfermarkt, mit dem der FC Bayern München sagt, seht her, mir ist dann immer noch mir. Ein Signal an die Konkurrenz, ein, wie es die SZ, glaube ich, geschrieben hat, Schaufenstertransfer. Oder kann es für das Spiel der Bayern mehr sein?
Ja, ist bei mir auch genauso angekommen. Also als es hieß, sie sind dran, beziehungsweise dass dieser Transfer dann vollendet worden ist, hat bei mir auch genau diese Signalwirkung hinterlassen, wo ich dachte, ach, guck mal an. Das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Ich meine, wobei das auch irgendwie interessant ist, ne? Die Bayern haben vor 2 Jahren die Champions League gewonnen. Mhm. Wir waren quasi Top of the World. Es war auch irgendwie allen klar, das ist jetzt die beste Mannschaft derzeit. Und das ist schon so wieder vorbei, dass es uns 2 Jahre später völlig irritiert, dass das Sadio Mané hingeht. Also da merkt man auch manchmal, welche Dynamiken da herrschen, dass das jetzt so für uns fast verstörend ist, wie er da hingehen kann. Ist ja auch interessant.
Nochmal, wir rufen uns die Bilder des Champions-League-Finals in Paris noch einmal vor Augen und sehen Thiago beim FC Liverpool und Alaba bei Real Madrid. Die Bayern haben seit 2020 konstant Qualität verloren und eingebüßt. Jetzt kommt das erste Mal richtig, richtig Qualität von außen zu. Jetzt ist natürlich die große Klammer, was ist mit Sané? Der hat immerhin 60 Millionen gekostet und kam nach dem Champions-League-Sieg zu dieser Mannschaft dazu, als eventuell und vermeintlich fehlendes Puzzleteil. Aber jetzt kommt jemand, der hat die Champions-League gewonnen. Ja, der war Teil eines der aufregendsten Sturmtrios der letzten 10, 15 Jahre. Und der kommt jetzt zum FC Bayern. Und der ist natürlich ein Muskelspiel der Bayern, eine Machtdemonstration. Aber die Frage, die ich ja stelle, ist er auch sinnvoll, wenn man sich das Mannschaftsgefüge und den Kader des FC Bayern anschaut?
Das ist im Zweifel etwas, was du besser beantworten kannst als wir, würde ich jetzt mal tippen. Ich weiß nicht, ob du da eine Meinung dazu hast, Micky?
Definitiv. Ich sehe ihn jetzt auch nicht als gleichwertigen Ersatz für Lewandowski, auch was seine Spielweise angeht. Andererseits, in dem Gefüge in der Offensive, sag ich ja, wird er ja seine 25 Tore auch machen und hat nochmal vielleicht eine andere Art, einfach auch sich auf die Box zuzubewegen und dort zu performen. Vielleicht ist es auch genau das, was sie jetzt gerade brauchen, um etwas weniger ausrechenbar zu sein.
Ich sehe das, die Gefahr der Verdrängung, also so eine Art Domino-Effekt. Was passiert denn, wenn Lewandowski gehen sollte? Dann brauchst du ihn in der Sturmmitte. Das wäre sozusagen der bestanzunehmendste Fall, zumindest fürs Gefüge.
Dann gehen wir ja erstmal aus.
Ne? Genau, allerdings fehlt dir dann trotzdem immer noch ein klassischer Neuner. Also er hat das zuletzt in Liverpool gespielt, aber auch nur, weil sich die anderen anders um ihn rum bewegt haben und man immer das Gefühl hatte, da konnte jeder jede Position einnehmen. Genau. Also Salah, Diogo Jota, zuletzt jetzt noch Luis Diaz. Das ist ja eine ganz andere Mannschaft. Das hast du ja zu Recht gesagt, Micky, dass der FC Liverpool da eine andere Qualität in der Offensive hat. Wenn Mané ein Ersatz sein soll oder ein 1:1 Ersatz für Lewandowski, muss Nagelsmann das System in der Offensive umstellen. Dann muss er anders spielen lassen. Dann hat er zwar die von ihm gewünschte Pressingmaschine bekommen, aber er hat nicht mehr diesen Boxspieler, der dort wartet und guckt, was der Müller-Thomas hinter ihm macht und was die auf den Flügeln machen, sondern der wird viel ausweichen, der wird Lücken reißen. So, das kannst du so spielen. Es ist aber ein Wabonk-Spiel, weil du nicht weißt, was hinten rauskommt. Gefährlicher wird es, wenn Lewandowski bleibt und er auf den Halbpositionen in der Offensive seine Position finden muss oder seine Rolle, weil dann habe ich ein bisschen Schiss, dass etwas passiert. Dass sie vielleicht jemanden wie Serge Gnabry, einen 26-jährigen Super-Super-Spieler dieser Generation 95-96 verdrängen und der verlässt den Verein. Mhm. Da muss man dann aber wissen, das ist der engste Vertraute und beste Freund von Joshua Kimmich und gerade der einzige Bayern-Profi, der auf dessen Hochzeit war. Ja. Und das ist natürlich dann, das sind ja so innerklimatische Geschichten, so Kabinenhygiene. Ja. Da kannst du ja auch viel kaputt machen.
Total. Also wie wichtig das ist, das siehst du ja bei anderen Vereinen auch. Also was das bedeutet. Die berühmte Klickenbildung, aber halt eben genau das, was du sagst, innerkabinische Hygiene oder was?
Innerklimatische Kabinen.
Ja, ganz genau. Da war ein Wort gesprochen. Hygiene.
Und was auch wichtig ist, Resilienz.
Ja, das ist ganz wichtig.
Also,
ja.
Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Also, wenn Gnabry geht,
ja,
weiß ich nicht, ob die Bayern sich da nicht selbst einen Bärendienst erwiesen haben. Also, indem jemand, der 4 Jahre jünger ist, der auch großes Potenzial hat, der Nationalstürmer ist und der dann aber fürs Gefüge wichtig ist. Weil wir haben noch, vor ein paar Monaten, könnt ihr euch erinnern, da hat Micky gesagt, naja, warum gibt es denn keine Mannschaft, die über Jahre zusammenspielt, wo Freunde miteinander Fußball spielen dürfen?
Ja.
Dann haben wir gesagt, ach ja, die gibt's ja, den FC Bayern München.
Wobei, von Freunden habe ich nicht gesprochen. Aber ja.
Ja, also nochmal, um nochmal auf dieses wirklich großartige Hansi Flick-Buch von Christoph Knäher zu sprechen zu kommen, da erzählt er auch nochmal die Geschichte von denen, dieser 95er, 96er Jahrgang. Gnabry, Süle, der natürlich jetzt auch weg ist, Sané, Kimmich, die sich alle von klein auf kennen, die kennen sich von irgendwelchen Hallenturnieren, da waren die 10, 11 Jahre alt. Sowas ist ja wichtig für ein Gefüge der Mannschaft.
Total.
Wenn mit Gnabry da jemand wegbricht, und Kimmich dann sagt, sag mal, ihr habt gerade meinen besten Kumpel verkauft, dafür, dass ein 30-jähriger Weltstar da vorne rumeiert, da habe ich persönlich nicht so viel Bock drauf. Kann ja alles passieren. Vielleicht sagt er sich auch, ey geil, da kommt einer meiner absoluten Lieblingsspieler, gegen den hatte ich eh keinen Bock mehr zu spielen, schön, dass der bei uns ist.
Ja, denkbar. Ja gut, also wie gesagt, ne, man muss ja auch immer noch ein bisschen die professionelle Grundeinstellung dem einen oder anderen attestieren, dass jemand wie Kimmich es dann im Zweifel auch hinnähme, wenn ein Freund wie Gnabry dann wechselt. Aber klar, also dass es immer gut ist für eine Mannschaft, wenn es da einen Stamm von Spielern gibt, die sehr gut miteinander können, das ist ja unzweifelhaft.
Freunde soll man ja sein, ne?
So.
Ja, aber Mike, du verlierst ja nach Süle schon den zweiten dann aus dieser Generation mit Serge Gnabry, theoretisch. Aber bleiben wir doch trotzdem mal dabei, das ist natürlich für die Innenpolitik des FC Bayern und insbesondere für das Standing von Salihamidzic, ja, mit Hoeneß im Rücken, natürlich ein absoluter Coup ist. So jemand zu
Total.
Holen. Also der so viel Strahlkraft hat, ja auch weit über den Platz hinaus. Also weil er eben so ist, wie er ist. Mike hat ja gesagt, absoluter Supertyp, eben auch durch sein ganzes Engagement. Vor allen Dingen halt auch für dieses Down-to-Earth, Heimatverbundenheit, sich für sein Heimatdorf einsetzt und so. Der bringt ja einfach gute Geschichten mit, die so ein bisschen kontraindukativ sind zu diesem Millionäre, der Fußball ist immer weiter weg vom Fan. Da kommt scheinbar ein ganz normaler Typ, der einfach sehr unnormal gut Fußball spielen kann.
Mir tut er jetzt schon leid, weil er in dieses alberne Fotoshooting in die Lederhosen reingepresst wird jetzt demnächst wieder.
Und zum Oktoberfest muss.
Ja, oh Gott. Ja,
das,
stimmt.
Das ist wirklich, dass das noch nicht abgeschafft worden ist und dass das noch nicht kritisiert worden ist, dass man einfach so randommäßig Menschen aus der ganzen Welt einfach in diese albernen Lederhosen reinzwängt.
Ist das eigentlich auch kulturelle Aneignung? Wenn da einfach Leute da in diese Lederhosen, also man wird zur kulturellen Aneignung gezwungen.
Ja, ich meine das total ernst. Ja.
Verpflichtete kulturelle Aneignung. Ja. Du hast da irgendwelche Leute aus, was weiß ich, Rostock oder so, die müssen sich dann Lederhosen anziehen. Ne?
Hasan Salihamidzic hat damals gesagt, als es den Konflikt mit, diesen offenen Konflikt mit Niko Kovac gab, da hat er gesagt, wir gehen jetzt alle zum Oktoberfest, weil das ist eine Teambuilding-Maßnahme.
Oh.
Und Van Gaal hat gesagt, übers Oktoberfest, wir müssen das machen, die Lederhosen, damit die Spieler in Bayern ankommen und wissen, wie es hier zugeht.
Okay.
Aber das ist ja, wie, sind ja schon ein bisschen weiter jetzt, ne? Ist ja schon 2022, da hat sich die Welt ja ein bisschen weiter gedreht. Und es ist ja nicht mehr 90er Jahre.
Mike, das Oktoberfest ist zweimal ausgefallen, da hat sich überhaupt nichts weiter gedreht, ja?
Aber das ist derselbe, also das ist, genau, das weiß man ja, ne? Das ist in Bayern so, da zieht man die Lederhose an, dann geht man aufs Oktoberfest. Das ist im Grunde genommen dasselbe, wie das ja in Dortmund auch ist, wo sich alle dann eine Joggingplinte, eine angepisste anziehen und sich in der Dortmunder Nordstadt eine Trinkhalle stellen, bis der erste was auf die Fresse kriegt und man dann nach Hause fährt, weil die sollen das ja hier auch unsere Kultur bisschen.
Hör mal. Das ist hier ein offizieller Fototermin. Du ziehst jetzt die Joggingbuchse an. Ne? Du ziehst dir die Ulsporthose an. So,
stell dir das mal bitte
an. Gehen wir bei Ernie, gehen wir hin und dann trinken wir da aber
nichts aus dem Glas. Stellt es euch bitte einmal vor, ja, als offizieller Fototermin offizieller bei Borussia Dortmund, bei Brinkhaus Nummer 1 oder wie die heißen.
Ja, Brinkhaus Nummer 1.
Ja.
Jetzt gehen wir alle bei Ernie hier unter der Brücke, unter der Zugbrücke und dann machen wir Fototermin, damit ihr mal lernt, wie das hier zugeht. Wir sind hier in Dortmund. Hier ist Ordnung.
Aber stell dir das mal vor, die holen jetzt Sebastian Aller, ja, von Ajax Amsterdam. Und der kriegt zum Fototermin nicht nur die Vollgepiste, kriegt die vollgepiste Joggingplinte von Ursport und ein altes, strahlend gelbes Continentale-Trikot mit Martin Kreh hinten drauf.
Ja, so. Ja, sicher. Und dann geht's, und dann aber geschlossen, wird dann marschiert vom Westfalenstadion rüber am Rombergpark und so vorbei und dann geht es aber direkt ab in die Nordstadt und dann irgendwo bei Ernie und dann stellt man sich vor die Kneipe und macht das Mannschaftsfoto, geht da rein, kriegt was auf die Schnauze und dann geht's aber auch
ab nach Willkommen in Dortmund.
Willkommen in Dortmund.
Grüße gehen raus an die Palette in der Nordstadt. Beste Kneipe.
Ja.
Gott, ist das eine lustige Vorstellung.
Oder? Toll, ne?
Also, um das nochmal zu klären, ich gönne natürlich jedem seine Lederhose, soll er doch anziehen, natürlich, was er will. Ja. Aber ich finde es wirklich, also seit Jahren tun mir die Spieler vom FC Bayern, die insbesondere aus anderen Kulturkreisen, aus anderen Regionen dieser Welt kommen, tun mir wahnsinnig leid, weil sie da irgendwie in diese Lederhose gezwungen wird. Richtig. Nur weil Erdinger irgendwie daraus irgendwie so ein kleines, lustiges Mannschaftsfoto
macht. Oktoberfest und flauschig, ne?
Aber der Schlawiner, Claudio Pizarro,
der hat das
so sehr angenommen, das Oktoberfest. Der züchtet ja Pferde zu Hause in Peru und eins heißt sogar Oktoberfest.
Wirklich?
Ja.
Verrückt.
Also ich glaube, eins heißt Gerd Müller, eins heißt München, eins heißt Oktoberfest. Und der hatte ja auch noch am ersten...
Passt ja übrigens beim Pferd auch, weil das pisst ja dann eigentlich auch unkontrolliert irgendwo auf die Wiese. Ne? Also von daher ist das ja eigentlich
nicht Pinkel sagen. Das Beispiel ist doch nur, Claudio Pizarro war auch ein Weltstar in München.
Ja, das kann man wohl sagen. Ja.
So, der hat es jetzt in der Premier League nicht ganz so geschafft wie Mané, aber der hat das angenommen und hat das geliebt, die Lederhosen, die Wiesen. Und ich glaube, er hat entweder am ersten oder am letzten Tag der Wiesen immer Geburtstag gehabt.
Ah, oh, okay.
So, und deswegen war das war dieses besondere Verhältnis. Und dann wurde Felix Magath, glaube ich, mal gefragt, als Claudio Pizarro mal wieder verschwunden war, auf dem Oktoberfest, hat er gesagt, naja, wir haben ja heute Vormittag haben wir dort Fototermin. Wir gehen davon aus, dass wir ihn dort sehen werden. Er ist sicherlich noch da.
Das hätte man der lokalen Damenwelt, hätte man das nicht antun dürfen, dass man Claudio Pizarro, dass man den Oktoberfestbesuch verweigert. Sicherlich. Ja, aber ist doch toll. Also ich meine, es ist doch... Also natürlich ist es ein bisschen seltsam, sich da die Seppelhose anziehen zu müssen, wenn du, keine Ahnung, aus dem Senegal kommst oder aus Frankreich oder sonst wo. Andererseits, also ich bin jetzt nicht der größte Fan des Oktoberfestes, aber irgendwie ist es ja auch geil, dass es überhaupt noch irgendwie so einen regionalen Brauch gibt, der mit lustigen Klamotten verbunden ist und sich in der im Freien einfach zu betrinken. Das ist ja erstmal im Kern ja gar nicht so schlecht.
Aber stell dir doch mal das umgekehrt vor. Ja? Also hier in Hamburg würde seit Jahren traditionell das größte Matrosinnen- und Matrosenfest
unvorstellbar.
Oder? Nur einfach mal so, ne? Küste und so weiter und so fort. Es wäre das größte Volksfest Europas.
Ja.
Und aus der ganzen Welt würden Menschen mit Matrosenanzügen und Matrosinnenanzügen anreisen.
Kommst dir vor wie eine Jean-Paul Gaultier-Reklame.
So
ne?
ist es nämlich. Das macht doch auch, also kein normaler Mensch
man nicht.
Würde
macht
auf die Idee kommen.
Ich bin hier so hergekommen. Zu tun. Als ich nach Hamburg gezogen bin, bin ich sofort mit so einem Matrosenanzug. Ja. Ich habe ausgesehen wie Donald Duck, auch deshalb, weil ich keine Hose an hatte. Aber deshalb habe ich mich in dieser Stadt gleich sehr früh unmöglich gemacht.
Micky Beisenherz, wir nennen ihn Proleo.
Ekelautor mit Kultklamotten am Hafen aufgegriffen.
Ja.
Ja, ja, klar. Ja, gut, der Hamburg, aber Hamburg hat ja auch Tradition. Halt nur, also andere Traditionen, nicht aufsteigen zum Beispiel oder sowas. Solche Sachen.
Sowas zum Beispiel.
Als schöne Tradition oder, etabliert.
Ja. Die ganze, die auch modisch, die ganze Farbenpracht, wir alle wissen ja, ein Hamburger kann alle Farben tragen, das die dunkelgrau sind.
Ja. Aber dann, man muss halt sagen, der letzte Weltstar, der auf der Höhe seiner Schaffenskraft nach Hamburg gewechselt ist, war Kevin Keane. Also, man kann sicher sein, dass ihm die Matrosen...
Aber nicht auf der Höhe seiner Schaffenskraft. Der hat gegen Stuttgart zwei Tore geschossen und dann war auch lange dann erstmal nichts mehr. Van der Vaart, bevor er die Maßbar entdeckt hat, war er wirklich sehr, sehr gut.
Wir reden ja davon, dass
den Weinkeller der Maßbar.
Nein, Kines. Wir reden doch davon, dass einer schon ein Star war, dass man den schon kannte. Dann kam er in die Bundesliga. Ja. Das hat der HSV, außer bei Kevin Keegan, nicht geschafft, weil ich würde sagen, nächste kühne These, die hatten wir jetzt heute schon zweimal.
Ja.
Van Nistelrooy war auch schon einen Ticken drüber.
Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Also deswegen, also der war jetzt nicht mehr auf der absoluten Höhe seiner Schaffenskraft.
Ja.
Sonst wäre er vermutlich auch nicht nach Hamburg gegangen. Aber jetzt nochmal was anderes, ganz kurz nur als Side Note, freuen wir uns alleine schon deshalb über Mané, da der ja als Typ, was Mike ja schon angerissen hatte, natürlich ein wunderbarer Ersatz für Lewandowski ist, der uns ja nun wirklich menschlich und emotional nie in irgendeiner Art und Weise zu begeistern geschafft hat. Ich glaube, sich auch nicht.
Ja.
Aber ich glaube, das dürfte Mané spielend gelingen. Es gibt ja schon, glaube ich, sogar eigene Accounts, die nur das Lächeln von Sadio Mané feiern.
Mhm.
Und wir alle halten das für einen absoluten Gewinn. Aber auch auf dieser Ebene ist es, glaube ich, etwas, was in der Bundesliga mehr als willkommen ist.
Ja, vor allen Dingen ich fand die Bilder toll von Mitte vergangener Woche, wo er dieses Video gepostet hat, wo er wirklich in Bambali, seinem Heimatdorf, im Schlamm, im Starkregen Fußball gespielt hat, als war so ein Benefiz-Wohltätigkeitsspiel. Und das, da ging mir ja als Freund des Fußballs das Herz auf, mit ihm auf dem Platz standen El Hadj Diouf und Papi Stemba Cissé, seine, wie er sie genannt hat, Brüder. Und die haben da einfach gekickt für den guten Zweck. Und das sind natürlich die Bilder, bleiben. Und natürlich ist das auch ein absoluter Seitenhieb und Gruß an unseren Freund Clemens Tönnies, weil der Mané hat wirklich Brunnen in Afrika gebaut. So. Und ein Krankenhaus für 500.000 Euro und eine Schule für 250.000 Euro. Und ich finde das so krass. In diesem Dorf in Bambali, aus dem er kommt, leben 2.000 Menschen und er überweist monatlich jeder Familie 70 Euro, hat 4G-Internet, eine Tankstelle und ein Postamt dort in dieses Dorf gebracht.
Jetzt kriegen sie aber in Brandenburg teilweise Speichelsturz, ne?
Ich habe extra den Brandenburg-Gag weggelassen.
Ja, warum? Weil du wusstest, dass ich ihn natürlich machen
kann. Ich habe gedacht, das gibt's in manchen Dorf in Brandenburg nicht, aber das war so naheliegend.
Ja, war wirklich naheliegend.
Ja. Ja.
Aber es ist, du kriegst auf jeden Fall, die Bundesliga kriegt, jetzt schlimmes Wort in diesem Zusammenhang, aber es stimmt dann, ein richtig geiles Zugpferd. Also das natürlich ist das international, lässt das aufhorchen, wenn Sadio Mané plötzlich in der Bundesliga spielt.
Genau.
Und dann ist es ja auch egal, ob er mal vor dem Spiel gegen Augsburg sich in seinen Sessel setzt und eine Zigarre raucht und dann vielleicht trotzdem eine Bude macht oder eine vorlegt. Es geht ja eben auch darum, um zu zeigen, diese Bundesliga ist immer noch attraktiv.
Ja.
Und sollten die Dortmunder nachziehen und natürlich einen sehr viel kleineren Transfer, aber trotzdem einen wichtigen Transfer machen und mit Sebastian Aller auch den gesuchten Mittelstürmer holen, ey, dann hast du natürlich echt wieder Spektakel in der neuen Saison. Und ich habe mich gestern dabei erwischt, wie ich schon wieder richtig Bock hatte. Weil ich dachte, ey, jetzt ist Adeyemi da und Aller und die Bayern holen Mané und vielleicht wird es doch ein Zweikampf. Und ist das alles geil. Und jetzt kommt Götze zu Eintracht Frankfurt.
Jo.
Ich war kurz davor, mir für jeden Fall eine Dauerkarte zu kaufen.
David Görges kann jetzt schon mal den Grill anschmeißen. Ne?
Wir kommen.
Jedes Spiel. Nein, aber das ist natürlich, genau, es gibt so ein paar Personalien, die wirklich Lust machen. Man meckert ja viel und völlig zu Recht über Borussia Dortmund, was derzeit so in der Personalplanung schon abgeschlossen ist oder da in der berühmten Pipeline, darf man das Wort überhaupt noch sagen? Ich sag mal so, ich wäre vorsichtig. Das ist ja sehr vielversprechend. Aller ist ja ein Name, den haben wir hier nun häufiger gehandelt, auch im Zusammenhang mit Borussia Dortmund. Ich bin nach wie vor gleichermaßen verstört wie begeistert, dass er so günstig ist. Also der Mann ist 27, der ist ein hocheffizienter Torjäger und soll irgendwie zwischen 35 und 40 Millionen kosten. Ich bin überrascht. Dass das so vergleichsweise, also Ablöse, ja, aber trotzdem, dass das so vergleichsweise günstig zu erledigen sein soll.
Und das Interessante ist ja, mein Datenorakel, von dem ich ja schon hin und wieder mal so leicht berichtet habe, spuckt ja tatsächlich aus, dass in der Bundesliga ab 28 die Stürmer in ihrer Top-Verfassung sind.
Ja.
Und dementsprechend kriegst du also einen 27-Jährigen, der möglicherweise dann tatsächlich 4 Jahre vor sich
hat. Ich google gerade, wie alt Davy Selke ist. Vielleicht kommt da ja noch was.
Möglicherweise einfach 4 fantastische Jahre, also hoffen wir natürlich auch, Vorsicht hat.
4 fantastische Jahre in Dortmund, das muss man gehört haben. 4 Jahre in Dortmund, da soll einer 4 Jahre bleiben in Dortmund. Das ist doch wirklich, das ist doch komisch.
Aber wäre schön, ne?
4 Jahre.
Wie alt ist, damit du dich auch wieder dran abarbeiten kannst? Wie alt ist
Selke? Wird am 20. Januar nächsten Jahres 28.
So, dann
also
geht's los.
Also bitte.
Ihr müsst den noch halten, ihr ärgert euch. Wenn der
6-Jahres-Vertrag.
Ja, 6-Jahres-Vertrag. Ich habe ihn auf dem Spinningbike gesehen, der Junge ist fit. Aber sag mal, die Spinnen am Römer, die holen den Götze zurück. Wie geil ist das denn?
Darüber sprechen wir gleich.
Ja.
Nach einem kurzen Werbeeinwurf.
Fresh, der Junge.
Kann man das so sagen? Werbeeinwurf?
Ja, klar.
Klingt ein bisschen holprig, ne? Nee, also als
hier, hier ist Mike Nöcker, der Harald Kartemann von Fußball MML. Oh. Hier ist der Werbeeinwurf.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
Nelson!
Herrlich, 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 herrlich. Immer noch fresh, würde ich mal sagen.
Oh, fresh.
Der König der Überleitung.
So, nachdem du mich ja eben kritisiert hast für die schlechte Überleitung, hat es jetzt mal mit einer guten versucht.
Ja.
Hello Fresh ist nämlich der Partner dieser fantastischen Ausgabe unseres Podcasts, der vorletzten Ausgabe vor der Sommerpause.
Richtig.
Ja. Jede Woche über 30 abwechslungsreiche Rezepte, das bietet HelloFresh in einem flexiblen Abo, das jederzeit die Lieferung anpasst. Man kann pausieren, man kann kündigen, man kann aber auch natürlich immer wieder frische, hochwertige Zutaten und alles von zertifizierten und lokalen Erzeugern aus.
Also das ist mir zu technisch. Das ist mir viel zu technisch.
Wirklich?
Zunächst einmal muss man doch erstmal unterstreichen, wie einfach es heutzutage sein kann, frisch, gut und wahnsinnig lecker, um das Wort auch mal zu benutzen, zu Hause zu kochen, dass man halt eben nicht bestellen muss, ne? Dass man da nicht immer irgendwie so einen armen Kerl hat, der da andauernd die Tüten für einen raufschleppt und dass man eben nicht wie blöde irgendwelche Zutaten im Supermarkt kauft und überhaupt gar keine Ahnung hat, wie man das Ganze dann in irgendeiner Art und Weise so zusammenrührt, dass es auch nur ansatzweise so schmeckt wie im Lieblingsrestaurant. Und dafür gibt es HelloFresh und die Kochboxen. Und das ist doch fantastisch. Das wird dir bis an die Haustür geliefert. Das Ganze wird entsprechend angeleitet. Die Zutaten sind fantastisch. Und dann kriegt selbst so ein Herdplattenhonk wie ich, kriegt es hin, das Ganze so zusammenzuzaubern, dass es fantastisch schmeckt und dass ich Niki vorgaukeln kann, dass ich also in der Lage wäre, dass ich mich da zum Ceranfeldherrn aufschwinge. So.
Ich bin fasziniert von deinem emotionalen Storytelling.
Ja, bitte, sehr gerne.
Muss ich jetzt mal wirklich sagen.
Gerne. Ich tue es gern.
Ja. Und ich möchte noch etwas hinzufügen.
Ja.
Für Menschen wie mich, die außer euch beiden keine Freunde haben, ist es natürlich auch ganz, ganz schwer,
also keine Freunde.
Wenn man alleine kocht, genau die richtige Menge einzukaufen. Hier, das an diesen Kochboxen ist das Tolle, wenn du für eine Person zum Beispiel bestellst oder auch für zwei Personen, du hast keinen Abfall danach, weil es natürlich genauso abgestimmt ist, dass du für eine oder zwei oder drei oder vier Personen kochen kannst. Und sonst, du kaufst zu viel oder zu wenig, ärgerst dich, dann bleibt was übrig, dann sagst du Reste am nächsten Tag, die esse ich noch. Quatsch, die schmeißt du nach einer Woche weg und das ist doch schade. HelloFresh vermeidet das. HelloFresh vermeidet Abfälle. Also
ich bin's, euer Axel Schulz. Ich bin nicht neuer Testimonial von HelloFresh und will nur sagen, beim Kochboxen wird selbst Icke kein K.O. erleben.
Und ich habe mir wirklich verkniffen zu sagen, Kochboxen, das war doch früher Training beim 1. FC Kaiserslautern mit Mario Basler.
Lukas, du musst dir einfach angewöhnen, dir hier nichts mehr zu verkneifen. Ich weiß auch nicht, was da jetzt plötzlich passiert ist, dass du plötzlich anfängst, dir Sachen zu verkneifen. In 28 Jahren MML ist das nie geschehen.
Ich kann nur eins sagen an dieser Stelle, wenn ich selber, und insofern möchte ich deine Erzählungen bestätigen, wenn ich selber koche und das so zusammenstelle, dann sind meine Kinder immer so, boah, aber Aber wenn ich HelloFresh koche, siehste? Dann flippen sie total aus.
Ja.
Also probiert es einfach mal aus. Es gibt für unsere Hörerinnen und Hörer in Deutschland die Landingpage HelloFresh mit SH, nur als, also Fresh, ne?
Ja.
SH, hellofresh.de/podcast. Und für unsere Freunde in der Schweiz, unsere Freundinnen und Freunde in der Schweiz, hellofresh.ch/podcast. Es gibt einen Gutscheincode, der heißt HFMML, also HF für HelloFresh und MML für euren Lieblingspodcast, HFMML. Und mit diesem Gutscheincode sparst du in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf deine ersten 4 Boxen von HelloFresh. Kostenlosen Versand gibt es für die erste Box noch obendrauf und der Code ist nur für Neukunden und Neukundinnen einlösbar. Für die Schweiz sind es übrigens bis zu 140 Schweizer Franken auf deine ersten 4 Boxen.
Das darf ja wohl nicht wahr sein.
HFMML ist der Gutscheincode für HelloFresh.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
Vielen Dank, Nelson, damit zurück hier beim Lieblingspodcast der Deutschen.
Von Uli Hoeneß?
Bei, sehr schön, beim Lieblingspodcast von Uli Hoeneß. Hier ist Fußball MML und wir reden über Eintracht Frankfurt.
Und sie sagen zu Mario Götze, hello fresh.
Aber überlegt doch mal, stellt euch das mal vor, wie Uli Hoeneß sich komplett diesen Podcast jede Woche ausdrucken lässt. Einfach, jemand schreibt mit.
Dann wird Katzo, so schmeiß die Faxmaschine an, ich möchte Fußball MML lesen.
Also,
so,
willkommen zurück. Mario Götze. Also ja.
Scheint so zu sein, ne? Es ist wahrscheinlich, wenn wir aufgehört haben, dann wird es verkündet.
Nee, wenn wir aufgehört haben, wird verkündet, er kommt doch nicht.
Oder so.
Der Klassiker.
Ja, das stimmt.
Götze kommen nicht.
Mike und ich haben gesehen, wie er damals mit dem Helikopter vom Olympiastadion weggeflogen ist, weil er ein Instinktfußballer ist. Er hat gesagt, ich gehe doch nicht zu Hertha. Jetzt ist er in Frankfurt.
Also ich muss vielleicht einmal, um es ein bisschen, also Mario Götze ist ein Spieler, der steht sozusagen in meinem wirklich, in meiner emotionalen Fußballvitrine mitten in meinem Herzen.
Ja,
es
schön
gibt
gesagt.
Relativ wenig Spieler, mit denen ich so sehr viel verbinde wie mit Mario Götze. Das hängt zum einen damit zusammen, dass er natürlich auch für diese neue Borussia letztlich stand und wir fantastische Fußballabende hatten. Das Topspiel gegen die Bayern tatsächlich auch mal ein wirkliches Topspiel gewesen ist, weil nämlich plötzlich sogar Borussia Dortmund Chancen hatte und fantastisch gespielt hat und die Bayern sogar teilweise auseinandergenommen hat und so weiter. Ja. Also das macht natürlich logischerweise was mit einem und dementsprechend Götze immer
absolut
mein Götze.
Genau.
So, komm noch. Erlebt es mit Kindern dazu und so weiter. Das macht es noch emotionaler.
Ja.
Aber selbstverständlich, also deswegen bin ich so hin und her gerissen, weil ich auf der einen Seite sage, fantastisch, Mario Götze wieder in der Bundesliga. Mhm. Das heißt, man sieht ihn jedes Wochenende. Auf der anderen Seite mit seiner ganzen natürlich auch emotionalen Vorgeschichte denke ich immer die ganze Zeit, Mensch, willst du dir das wirklich antun? Geh doch bitte zum Benfica Lissabon.
Deckt sich ziemlich genau mit meinem Gefühlskosmos, in dem sich all das abspielt. Ich freue mich für Mario Götze. Ich freue mich vor allen Dingen auch für meine Eintracht, wissen wir? Meine Eintracht. Und das ist natürlich toll. Das ist auch ein Spieler, der ein Unterschiedsspieler sein kann. Gerade jetzt, wo es dann Richtung Champions League geht, das ist alles toll und richtig. Gleichwohl blicke ich auch mit derselben leisen Sorge darauf, ob der Druck, der jetzt dann auf ihm lasten wird, nicht dann doch wieder zu groß wird. Aber vielleicht belehrt er uns eines Besseren und wir stellen fest, dass ein 30-jähriger Mario Götze auch ein anderer ist, denn ein 25-jähriger Mario Götze. Und er jetzt mit all dem wunderbar umgehen kann, weil er vielleicht auch privat seine Mitte anders gefunden hat, weil er vielleicht auch einen besseren Umgang mit seinem Körper pflegt. Man hörte ja so einiges zu diesem Thema. Also es kann auch sein, dass das einfach eine totale Erfolgsgeschichte wird. Eintracht Frankfurt ist jedenfalls ein geiler Club, der ihn emotional höchstwahrscheinlich auch gebührend empfangen und durch so eine Saison tragen wir.
Ja.
Also da gibt es definitiv schlechtere Vereine, zu denen man zurückkehren kann, wenn man es wieder in die Bundesliga schaffen
aber
möchte.
Ist nicht genau diese Emotionalität, die Mike beschreibt, diese große Liebe zum Fußballer Götze, die sich ja fast, also in Deutschland, einzig und allein aus der Vergangenheit speist. Dieses Solo gegen Hannover 96, ja, die Tore, dieses dominante Auftreten als Spieler im Pokalfinale 2012, das WM-Tor als absolute Krönung im Finale von Rio de Janeiro. Das ist ja unser Mario Götze. Und genau, das sind ja genau die Erwartungen und die Bilder, die sich immer über diese Personalie legen, sobald man über ihn spricht. Man spricht ja nicht über den 30-jährigen Götze, der jetzt vom PSV Eindhoven in die Bundesliga kommt, sondern man sagt immer, ach, unser Götze kommt zurück, unser Mario. Und
genau,
die Angst besteht, und das habe ich auch in ein paar Kommentaren gelesen, dass genau das natürlich der große Rucksack ist, der mit schweren, schweren emotionalen Steinen gefüllt ist, den man ihm sofort wieder überstülpt. Weswegen natürlich ein Wechsel, also ich glaube, Inter Miami hat da auch angefragt, das ist, glaube ich, dieses Team von David Beckham. Ne?
Beckham, ja.
Lissabon hatte angefragt, ob es nicht besser gewesen wäre, weiter außerhalb von der deutschen Öffentlichkeit zu spielen.
Ja.
Jetzt sucht er aber diesen Weg zurück, weil er sich vielleicht nach 2 Jahren in Holland stark genug fühlt, um mit diesen Erwartungen umzugehen. Und er geht ja eben nicht zu einem der Top-3-Clubs, sondern er geht zu Eintracht Frankfurt, der ja immer noch, was das Internationale angeht, ein Schwellenclub ist. Und der deswegen ein spannendes Experiment ist nach wie vor, selbst als Europa-League-Sieger. Und die mit Glasner vielleicht auch einen Trainer haben, die Frankfurter, der mit Götze gut umgehen kann. Also vielleicht ist es ein wohlüberlegter Transfer von seiner Seite. Und es ist ihm ja nur zu wünschen, dass eben nicht die alten Reflexe greifen, die ihn in Dortmund zwischenzeitlich so sehr ins Abseits gebracht haben.
Na, ich hatte davon aus, dass das ein wohlweislich überlegter Transfer ist.
Und ich freue mich natürlich auch ehrlicherweise, wenn das aufgeht und so, freue ich mich, bin ich der Erste, der sagt, hip, hip, hurra, wie man früher zu meiner Zeit immer gesagt hat.
So hat man es gesagt.
Dein Stark, Tofte.
Töfte.
Schnaffte.
aber ich habe schon wieder irgendwie, so als ich dann der Kommentar in deinem Bild wieder gelesen hatte, zeig's uns nochmal, Mario. Und dann fing's schon wieder an und ich dachte, nein, haltet doch einfach die Klappe, lass ihn doch einfach.
Ja gut, aber das können sie natürlich.
Aber es kann natürlich keiner. Ich weiß, verstehe auch, dass man das macht und so weiter. Aber so, das ist einfach nur der Reflex gewesen, wo ich gesagt habe, vielleicht, naja.
Gold Mario kommt zurück.
Und natürlich, mein erster Gedanke war, jetzt verlieren sie Kostic an Juventus Turin. Götze holen sie zwar ins Mittelfeld, aber der Frankfurter Fußball ist ja eben eher dieser Kostic-Fußball gewesen.
Ist es denn Kratzen, fix beißen. Mit Turin?
Ja, es ist schon sehr weit. Also ich habe es gestern gelesen. Gehen wir mal davon aus. Ich würde mich für Frankfurt freuen, wenn er nicht nach Italien geht. Und dann wäre nämlich die linke Seite weiter mit einer großen internationalen Klasse bestellt, wie man so schön sagt. Aber das ist, glaube ich, so. Die Personalie Kostic erzählt ein bisschen über die Personalie Götze, weil du natürlich dieses Kratzen, Beißen und absolute Dynamik brauchst in diesem Frankfurter Fußball. Mhm. Und da gab es berechtigte Zweifel, ob ein Götze das auf den Platz bringen kann. Nochmal, er hat halt nur in der holländischen Liga gespielt und eben aus deutscher Sicht nur bei PSV Eindhoven. Ich bin trotzdem aber wahnsinnig gespannt und finde es einfach schön, dass die Namen kommen. Also wir können uns ja nicht jahrelang beschweren, dass die Liga ausblutet. Und wenn dann halt geile Namen kommen, sagen wir, ach ja, der Mann an Lissabon.
Das stimmt, absolut. Nein, hast du natürlich völlig recht. Also, ohne Frage.
Ja, und dann, gut, ich meine, klar, Kostic, davon kann man wahrscheinlich dann wirklich ausgehen, dass er weg ist. Denn wenn Juventus Turin sich meldet, die gerade eben Pogba zurückgeholt haben, dann dürfte es sehr schwer werden, jemanden wie Kostic zu halten. So, aber dann kann er Frankfurt doch Nico Schulz holen.
Weil er letztes Jahr schon zu Lazio Rom wollte.
Genau.
Und jetzt hat er natürlich nochmal Kostic ist zum besten Spieler der Europa-League-Saison gewählt worden. Dass so jemand Begehrlichkeiten weckt, ist ja ganz normal. Und ich verstehe auch, ich glaube, der ist auch mittlerweile 30, wenn der sagt, meinen letzten Vertrag will ich nochmal in einer anderen Liga unterschreiben. Das ist ja alles ganz normal. Jetzt muss die Eintracht mit ihrer neuen Strahlkraft, weil sie eben Champions-League-Teilnehmer sind, halt gucken, dass sie vernünftigen Ersatz bekommen. Und ich finde das gerade auch ein gutes Zeichen, dass sie eben nicht das neue Geld mit vollen Händen ausgeben. Das stand übrigens auch in diesem Kommentar, ich glaube von Brüggelmann war das, in der Bild. Es ist ein gutes Zeichen, vielleicht stand es auch in einem anderen, ist ja auch egal, aber es ist ein gutes Zeichen, dass die Frankfurter sagen, wir holen jemanden wie Götze für 3 oder 4 Millionen, statt jetzt anzufangen, 20 und 40 schon wieder auszugeben, weil wir ja Karneval in der Stadt ist, wir sind ja plötzlich in der Champions League, sondern sie probieren den Preis bei Alario zu drücken, da hat Leverkusen irgendwie 6 Millionen einer Ausstiegsklausel, sie wollen weniger bezahlen, dann holen sie Götze, also die stellen sich jetzt einen interessanten Champions League Kader zusammen,
ohne
Champions League Geld auszugeben.
Ja.
Und da muss man doch auch mal sagen.
Und zu Lazio Rom kann er Hinteregger wechseln, ne?
Aber bevor wir zu hinterher kommen, möchte ich nur ganz kurz, weil du das gerade so schön aufgelistet hast, Lukas, das ist natürlich letztlich auch die Handschrift von Markus Krösche, der das möglicherweise ja auch so in Leipzig gelernt hat, ne? Eben einfach mit überschaubarem Geld gute Spieler zu holen. Man darf nicht Leipzig sagen, ohne dass man
Nein, ich finde nur Leipzig und überschaubares Geld, finde ich, also du hast natürlich recht, es ist sehr viel Geld vorhanden, aber es wird nicht unbedingt sehr viel Geld ausgegeben. Du hast natürlich völlig recht. Muss trotzdem mal ein bisschen schmunzeln, wenn es heißt Leipzig mit überschaubarem Geld, weil es automatisch immer so einen leichten Hauch von Union Berlin plötzlich bekommt, wo man sich dann schon fragt, naja, aber klar, du hast recht.
Ja.
Ich finde ja natürlich es ist natürlich, mit was für einem Schmunzeln du Lazio, Rom und Hinteregger in einen Satz gepackt hast. Das ist eine schon
richtige Drecksau, ne?
Das ist wirklich eine Drecksau-Überleitung. Ich hatte auch eine vorbereitet, weil ich mir gestern noch gedacht habe, was für eine monströse Gleichzeitigkeit der Schlagzeilen. Auf der einen Seite, Hinteregger lockt Götze nach Frankfurt. Mhm. Auf der anderen Seite, Hinteregger wird zur Gefahr für Eintracht Frankfurt.
Ja.
Das kannst du beides ergoogeln, das steht nebeneinander.
Ja. Und ich möchte jetzt erstmal die wichtigste Frage stellen.
Genau.
Wer hat denn jetzt eigentlich den Hinti-Cup gewonnen?
Also
die wichtigste Frage ist natürlich, wollte der Hinti den Mario nur holen, weil er dachte, es wäre Götze Kubicek.
Oh Gott.
So, aber pass auf, es geht ja darum, wir sprechen ja jetzt nochmal über Hinteregger, weil sich sehr viel entwickelt hat in der letzten Woche, seitdem wir schon mal über Hinteregger und Hertha BSC gesprochen hatten. Und uns hatte direkt, weil das ja hier auch serielles und familiäres Erzählen ist, eine Nachricht von unserem Freund Olli vom Nachholspiel erreicht, die wir vielleicht mal einspielen können.
Bitte, bitte.
Der Typ ist halt, also der hat halt irgendwie ein rechtes Magazin rausgebracht und ist irgendwann bei der FPÖ raus, weil die ihm zu gesittet waren und ist dann zum dritten Weg gegangen und war bei der identitären Bewegung und so weiter. Also der ist wirklich Nazi. Also der ist nicht rechts, der ist so weit rechts. Also da kommt nicht mehr viel. Also das ist schon ein bisschen doller. Und vor allem, wir hatten den Journalisten, der das aufgedeckt hat, vor ein paar Tagen im Interview, im Studio, den Österreicher. Und er meinte halt, das Dorf, aus dem Hinteregger kommt, hat 270 Einwohner und die Familie Hinteregger ist mit der Familie Sickel gut befreundet. Der Vater von Hinteregger sitzt im Gemeinderat. Und die Familien kennen sich seit Jahrzehnten und da weiß jeder vom anderen, was er tut, weil man eben befreundet ist. Und wie ihr auch gesagt habt, ist die Mutter von dem Sickel da ja Schlossherrin und so weiter. Also die kennen sich ganz genau. Und dieses Statement, weil Mike fragte, ob euch das reicht, also erstmal zu sagen, irgendwie ein Unbekannter hat das und das gesagt, ist auch komisch. Und hinten raus sagt er, ich war nicht von den vergangenen und zukünftigen Aktivitäten der Familie Sickel vertraut. Das ist halt wirklich lächerlich. Also das, wie gesagt, das sind seit Jahrzehnten sind das gute Freunde.
Also Olli vom Nachholspiel, unser Partner-Podcast, der eben ein bisschen recherchiert und nachgeforscht hat. Es ist so ein bisschen irgendwie das, was man auch immer dachte, ne? Irgendwie wirkt das alles so.
Ja, also genau, also das war ja, als wir beim letzten Mal darüber sprachen, haben wir ja auch schon gesagt, dass es jetzt nicht so wahnsinnig glaubwürdig erscheint, dass man nicht wusste, wie da jemand drauf ist, mit dem du das zusammen machst, weil du halt eben aus so einem Dorf in Österreich kommst. Jetzt haben wir es an dieser Stelle, liebe Grüße an Olli, Dankeschön, an dieser Stelle dann nochmal bestätigt bekommen. Die Frage, die sich jetzt natürlich auftut, ist das... Und das kann natürlich jetzt keiner von uns beantworten, aber sind die Aktivitäten von diesem Sickel etwas, von dem Hinteregger sagt, jo, das ist auch so grundsätzlich mein Empfinden bezüglich Gesellschaft, oder ist es etwas, von dem er sagt, ich weiß, dass er so drauf ist, aber ich will an dieser Stelle nur ein Fußballturnier ausrichten und sein politisches Wirken hat auf dieses Fußballturnier keinen Einfluss und deshalb lasse ich das jetzt mal so laufen. Ich glaube, das sind ja die zwei Denkschulen, über die wir nachdenken. Denn das dritte, ich wusste überhaupt nicht, wie da drauf ist, können wir, glaube ich, an dieser Stelle nahezu ausschließen. Und darum geht es ja jetzt halt eben. Mhm. So. Also ist natürlich beides nicht gut. Die Frage ist halt nur, inwieweit muss jetzt jemand wie Hinteregger sanktioniert werden? Er hat ja jetzt auch über die FPÖ in dem Interview gesagt, die FPÖ ist ja, in Österreich ist ja jetzt nicht wie die AfD. Die AfD ist 10-mal schlimmer. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kenne mich jetzt in der österreichischen Politik jetzt nicht in jedem Detail aus. So wie ich das aus der Halbdistanz betrachte, ist die FPÖ und die AfD stehen sich eigentlich in wenig nach. Also die FPÖ hat uns Deutsche schon zusammenzucken lassen. Da gab es hier in Deutschland die AfD noch nicht. Gut, da gab es andere Vereinigungen, Aber ja, schwierig halt. Vor allen Dingen schwierig für Eintracht Frankfurt, die sich ja wie kaum ein zweiter Verein in der Bundesliga gegen rechts positionieren. Im Zweifel ja auch Peter Fischer, sagen, dass sie auch keine AfD-Mitglieder oder AfD-Sympathisanten im eigenen Verein dulden. Das muss jetzt nicht heißen, das soll auf keinen Fall heißen, dass Martin Hinteregger mit rechtem Gedankengut sympathisiert. Das muss man ihm ja nicht unterstellen. Die Frage ist halt nur, wie klar kriegt er das für sich gezogen, dass er sich auch definitiv davon distanziert. So, das kann ich aber nicht beantworten. Und das konnte Hinteregger dummerweise auch nicht so wirklich beantworten.
Fakt ist ja, vielleicht muss man eine Sache noch sagen. Die FPÖ ist natürlich in Österreich viel tiefer mittlerweile verwurzelt, als dass die AfD in Deutschland ist. Genau. Das macht es jetzt nicht besser, aber ich wollte es nur einmal zumindest mal erwähnt haben, dass die Stellen, also bei uns wären es Ministerpräsidenten, ich weiß gar nicht, Landeshauptmänner heißen die, glaube ich, in Österreich.
Ja, ja.
Also die Stellen quasi Landesregierung, die waren Teile der Bundesregierung in Österreich. Klar. Also das ist deutlich verwobener und damit auch deutlich, ich sag mal, normaler.
Diese ganz klare Entnazifizierung, die man zwar in Deutschland auch, manche sehen sie etwas weniger und andere etwas mehr gelungen, aber die hat natürlich in Österreich in dieser Form so nicht stattgefunden. Deswegen ist natürlich das Völkische, das Nationalistische deutlich tiefer in Österreich verwurzelt als in Deutschland. Und ich glaube, das ist jetzt kein rassistisches Ressentiment gegenüber Österreich, sondern ich glaube, das kann man ja, wie du ja richtig sagst, das kann man ja auch ziemlich gut belegen. Und in dieser emotional-politischen Gemengelage irgendwo ist der Handicap.
Genau. Und warum wir darüber heute nochmal sprechen, hat ja auch damit zu tun, dass es zwei sehr interessante Interviews gab. Einmal über Hinteregger und einmal von Hinteregger. Und ich fand das sehr interessant.
Was hat ihm mehr geschadet?
Ich glaube, dass der Hinteregger jetzt nicht unbedingt das Interview von Christian Spiller, dem Sportchef der Zeit bei Zeit Online, gelesen hat, oder der Sportchef von Zeit Online hatte ein Interview geführt mit eben jenem von Olli schon beschriebenen Journalisten, der das ja alles aufgedeckt hat. Michael Bonvalot.
Den kennt doch keiner.
Das war ein sehr interessantes Interview. Und da sagt er auch auf die Frage nach diesem AfD-FPÖ-Vergleich von Hinteregger, der ihm ja auch wieder viel Kritik eingebracht hat, da sagt Bonvalot, sicherlich ist die FPÖ in Österreich gesellschaftlich und institutionell fester verankert als die AfD in Deutschland. Das heißt ja aber nicht, dass man mit deren Funktionären zusammenarbeiten muss. Das bleibt immer noch eine freie Entscheidung.
Ich glaube,
das ist das Entscheidende. Aber kurze Frage nochmal an die Regie. Mit wem hat eigentlich Hinteregger gesprochen?
Standard.
Ah, danke.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Das war wirklich nicht zu fassen.
Klassiker. Ja. Aber ich fand das so schön, weil in diesem Standard-Interview sind so großartige Fragen gestellt worden mit so großartigen Antworten. Wir sind hier in Sirnitz, fragt der.
Standard.
Wir sind hier in Sirnitz, einem beschaulichen, idyllischen Ort. Frankfurt ist eine Weltstadt. Was sind die Gemeinsamkeiten? Und dann so tolle Sätze wie Sirnitz und das Gurktal sind Tourismusregionen. Deswegen haben wir von klein auf sehr viel Kontakt mit allen möglichen Menschen, sagt Hinteregger. Und am interessantesten finde ich aber, und da sind wir wieder
bei unserem Kern. Solange sie weiß sind natürlich.
Da sind wir ja wieder bei unserem Kernthema. Also sozusagen, wie verschaffst du dir Abstand zu dieser Person, um die es jetzt geht? Also es geht ja darum, eigentlich für Hinteregger zu sagen, ich distanziere mich jetzt von eben jenem Heinrich Sickel, ja, weil der eben sowas gemacht hat wie die Herbstakademie mit Götz Kubitschek und so. Der ist ein Verbindungsmann für die Identitären, also zwischen den Identitären und der FPÖ. Ich muss mich doch distanzieren. Und dann mache ich ein Interview mit dem Standard und der Standard fragt mich auf dem Silbertablett nach ein paar Tagen Abstand, ja, würden Sie sagen, dass Sie sich von Herrn Sickel distanzieren? Die einzige Antwort wäre gewesen, ja. Hinteregger sagt, das ist eine schwierige Frage. Ich habe ihn als positiven, netten Menschen kennengelernt. Wenn ihr ihn kennenlernen würdet, würdet ihr das Gleiche sagen. Nachdem ich die Geschichte kenne, ist die Wahrnehmung und Sicht natürlich eine andere.
Naja. Jetzt nehmen wir mal an, ja, dieser Sickel ist jemand, der den Hinteregger jetzt, was weiß ich, 20 Jahre kennt. Und das war immer ein netter Kerl. Und dann erfährst du plötzlich, dass der ein rechter Strippenzieher ist mit all dem, was dann dazugehört. Dass man dann natürlich, also das ist jetzt sehr, sehr hypothetisch, weil der sich vorher nie rechts geäußert hätte.
Das wird schon eher Konjunktiv 3 jetzt, ja? Der aber jetzt eigentlich dann zur identitären Bewegung Kontakte pflegt und dann ein rechtes Netzwerk aufbaut. Und dann erfährst du das, dass das dann nicht so einfach ist, sich sofort klar zu distanzieren, weil du 20 Jahre mit dem befreundet bist und der sich nie so etwas hat anmerken lassen. Das kann ich durchaus nachvollziehen, dass man aus dieser Perspektive sagen würde, naja, das ist nicht so einfach, weil du willst ja jetzt nicht jemandem, der 20 Jahre total okay ist und sich nie rechts geäußert hat, sofort unter den Bus werfen in einem öffentlichen Interview. Es steht aber dann doch eher zu befürchten, dass in den vielen Jahren der gemeinsamen Bekanntschaft da mal der ein oder andere Satz gefallen ist, bei dem du als jemand, der, ich will ja Hinteregger selber kein rechtes Gedankengut unterstellen, aber dann da sitzt und sagt, ui, das ist aber hoppala. Da sollte es dann schon leichter fallen, sich dann öffentlich zu distanzieren und zu sagen, gefällt mir nicht, finde ich beschissen, geht so nicht mehr. Also man merkt, das ist alles so unangenehm verwoben. Aber das ist, ich weiß ja, als Sohn einer Gas-Wasser-Scheiße-Dynastie, was du für Idealstandard gehalten hast, wird schnell mal ein Griff ins Klo, ne? Verstehst du?
Ja. Aber, ja, tut mir leid. Es ist doch dieses Interview im
Standard.
Dieses Interview im Standard ist
jetzt
doch
will er es aber wissen.
Wirklich
wo,
sehr
wo
wichtig.
Worin stand das? Im
Standard.
Ah, okay, danke.
Ja, aber wenn man schon ein Interview im
Standard.
Da.
Nein, das ist wirklich das Paradebeispiel für jemanden, der selbst Öl ins Feuer gießt. Ja? Also sozusagen nach diesem Interview sah doch die gesamte nahe Umgebung bei Hinteregger aus wie ein Rammstein-Konzert. Weil wieso machst du das? Also wieso?
Ja.
Also du äußerst dich in so einer schwierigen Gemengelage. Dann so unklar, so uneindeutig, so schwammig. Und das ist doch das Problem. Und deswegen, und dann springen erst alle Medien drauf in der zweiten Woche. Ich hatte ja gedacht, das wäre letzte Woche, was ich habe doch noch gesagt, das ist eine Sommerlochposse. Die wird uns nach den 3 Toren von Timo Werner, Entschuldigung, es waren nur 2, ja, wird die uns nicht mehr beschäftigen. Und was macht der? Der gibt dem Standard ein Interview, wo er genau diese Sachen eben nicht klärt. Und das ist doch gefährlich. Da ist er doch auch im Grunde und am Ende schlecht beraten.
Ja, das ist wirklich nicht besonders clever gewesen. Weil sonst wäre es wahrscheinlich wirklich jetzt einfach durch gewesen. Wen interessiert der Hinti-Cup? Ja. Und dann gehst du hin und sagst nochmal, Achtung hier, Leuchtreklame, ich bin's.
Heinrich Sickel, ne? Das klingt übrigens auch wie so ein Name. Der Heinrich Sickel, der wird demnächst von Christoph Waltz gespielt.
Ach so.
Heinrich,
ja.
Oh Gott.
Ja, wenn er dich, also ich sag's mal so, wenn Heinrich Sickel bei Ihnen klopft und nach einem Glas Milch fragt, nicht aufmachen. Ne? Einfach nicht aufmachen, nicht ins Wohnzimmer.
Und wenn der Heinrich Sickel bei mir auf der Matte steht, ich würde meine Tür nicht öffnen.
Genau.
Interessant noch, und das ist das Letzte aus diesem Interview, was ich zitiere, weil ich es wirklich, das fand ich so, das war wieder so dieses typische Österreichische vom Hinteregger zu sagen, naja, Mai, die deutsche Presse kann schon sehr hart sein. In Österreich war es eh nicht tragisch.
Ja, genau. Ja.
So, ach ja, Mai, die FPÖ ist die AfD ist 10-mal schlimmer.
Aber fesch ist er. Fesch,
ja. Ihr Journalisten, ihr müsst mal aufhören, immer beide Seiten.
Das ist richtig.
Ja, aber ich meine, du hast es gerade so schön beschrieben, ne? 20 Jahre mit jemandem sozusagen freundschaftlich verbunden gewesen zu sein, so dass man dann auch geschockt war und nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ich will nur sagen, Raphael Brinkert ist das ja auch gelungen, sich sofort zu distanzieren.
Also das stimmt.
Insofern sollte das eigentlich kein Problem sein. Aber das nur am Rande und für Insider.
Weil wir ein Podcast des Volkes sind, möchte ich zum Ende dieser Hinteregger-Diskussion nochmal die Stimme des Volkes kurz vorlesen, weil uns hat ein kurzer Brief, so hat man früher gesagt, auf Instagram erreicht von einem Hörer, der tatsächlich am Hinti-Cup teilgenommen hat. Und ich würde gerne nochmal dessen Sichtweise einfach nur reinstellen, müssen wir auch nicht mehr kommentieren, nur damit man mal auch sieht, so wenn jemand dort war, also jemand war beim Hinti-Cup dabei und hat mir geschrieben, so, jetzt zum eigentlichen FPÖ-Verhältnis. Mhm. Alle, mit denen ich gesprochen habe, inklusive dem Bürgermeister, wussten natürlich, welcher Partei der Sickel angehört. Kein Wunder, in Kärnten und gerade in den ländlichen Gegenden sei das ganz normal, dass diese Leute diese Partei wählen. Weit über 50%. Das ist eben dort normal. Die Leute, die ich kennengelernt habe, waren total überrascht, dass das so ein Riesenthema wird. Für sie wäre es nichts anderes, als wenn wir hier in Bayern die CSU wählen. Übrigens habe ich auch den Hinti persönlich kennengelernt. Da kommst du einem Profi selten so nah. So ein sympathischer und netter Kerl. Haben gemeinsam einige Bier getrunken und ich nehme ihm deshalb zu 100% ab, als er uns sagte, dass er nichts von einer rechtsradikalen Geschichte Sickets wusste, da der Sicke über 30 Jahre nicht in Sirnitz gewohnt hat und erst vor einem Jahr zurück nach Sirnitz kam. So, das ist quasi die Stimme von vor Ort.
Tja. Ja, ja. Also wir müssen das ja, genau, wir wissen es ja nicht. Wir kommen ja nicht aus dem Dorf. Ich finde es auch gut, dass ich nicht aus dem Dorf komme.
Ja.
Also, ne, ich habe meine eigenen Probleme. Aber, aber das müssen wir ja einfach alles, wir nehmen ja diese Stimmen auf und versuchen irgendwo dazwischen uns ein Bild von der gesamten Sache zu machen. Aber so viel kann man sagen, also eine klare Distanzierung von diesem, rechten Voldemort da aus Sirnitz hätte sicherlich anders ausgesehen.
So. Und ich glaube, das ist das Einzige, das ist wie in der Politik auch. Ja. Du wirst nie irgendwie, du scheiterst ja nicht an dem, was du gemacht hast, sondern du musst ja zurücktreten an der Art und Weise, wie du danach kommunizierst.
Ja, genau.
Das ist ja ist in den größten Fällen, in den meisten Fällen das größte Problem.
Vorschlag zur Güte.
Ja?
Hinteregger und Finn Kliemann laden jetzt Gesamtdeutschland auf eine Spargelfahrt ein.
Ja.
Für 15.000 pro Person.
Das habe ich aber wirklich auf Twitter gestern. Gestern hat irgendjemand geschrieben und ich habe laut gelacht, die soll doch jetzt einen Podcast machen, der Finti. Das wäre doch einfach schön, der Finti, da gibt es dann irgendwie als Podcast.
Ja.
Naja. Aber wir sind ja, was diese Hinteregger-Sache, deswegen gerade auch noch die Stimme des Volkes, so ein bisschen wie der Roomba J7 Plus.
Ja.
Wir probieren eine 360-Grad-Betrachtung von allem.
Achso, ich dachte, wir kommen in die dreckigsten Ecken. Ne?
Ja. Wusstet ihr eigentlich, dass gestern
Fußball
MML Daily auf Platz 1 in der Kategorie Sport-Podcasts auf Apple gewesen
toll.
Ist?
Toll, endlich. Mehr als verdient, würde ich mal sagen. Sehr gut, Mike. Sehr gut, Lena.
Nee, sehr gut, Nils. Ich war nämlich nicht dabei in dieser Folge.
Ach so. Ja, das hat geholfen.
Und weißt du, Mike, ich bin so ein guter Freund, ja. Der Miki auch, ja. Wir haben uns nicht mal von dir distanziert, als wir rausgefunden haben, dass du lange bei der Jungen Union warst.
Ja, ja.
Ich hätte dich jetzt auch nicht in die Scheiße geritten. Ich hätte gar nichts gesagt. Ich hätte geschwiegen. Genau. Ich hätte nicht gesagt.
Ich hätte auch nichts
wieso?
Gesagt.
Das ist doch, du wusstest das doch gar nicht.
Und deswegen hätte ich auch nichts gesagt.
Nein, aber wirklich, das erste Mal, das Daily auf 1 und Mike war nicht dabei. Hätte keiner gesagt. Du hast es selbst gesagt.
Ja.
Und ich sage aber, du hast das Fundament gelegt.
Vielleicht könnt ihr da draußen.
Ja, das kann man wirklich sagen.
Ah, vielen Dank. Aber vielleicht könnt ihr da draußen, wenn ihr den Daily noch nicht hört, einfach mal reinhören und auch mal eine Folge mit mir so oft klicken, dass wir auch Nummer 1 der Sport-Podcasts bei Apple sind.
Muss man mal gucken.
In jedem Fall, vielen Dank auf jeden Fall für das Vertrauen an alle Hörerinnen und Hörer.
Ja.
Und alle, die es noch nicht gehört haben, es ist wirklich mittlerweile ich bin sehr stolz auf diesen Daily, weil es einfach vor allem wegen der fantastischen Lena Kassel einfach wirklich ein tolles Produkt, wie man bei uns im Marketing sagt, ist.
Die Sondersendung des Daily vom Samstag empfehlen, da hat Mike mit unserem Freund Christian Spreitz gesprochen, der gerade in Doha war und mal ein bisschen aus Katar erzählt hat. Ganz, ganz tolles Interview geworden. Wunderbares Gespräch. Man erfährt viel von hinter die Kulissen, wie man so sagt, ne?
Ja.
Im Ruhrgebiet. Aber man lernt wirklich eine Menge über den Status quo in Katar. Wie ist es da wirklich? Also wir reden ja immer aus der Distanz. Also wir arbeiten ja nur mit dem, was wir lesen, was wir hören, was wir sehen. Christian Spreitz war da.
Es lässt ja keiner mehr nah ran an irgendwas.
Hat sich tagelang dort umgesehen, hat dann mit Mike Nöcker gesprochen. Also große Empfehlung, nochmal das Daily vom Samstag nachhören.
Ja. Ja. Schöner Blick hinter die Kulissen, in der Tat. Ich wünschte, ich hätte dieses Interview geführt, nachdem rausgekommen ist, dass man sich in größte Gefahr begibt. Und jetzt ist es gar nicht mehr so lustig, sondern es ist tatsächlich Tatsache, dass man sich in größte Gefahr begibt, wenn man diese WM entweder als homosexueller Mensch besucht oder eben, wenn man irgendwie, keine Ahnung, mal einen kleinen One-Night-Stand irgendwie einschieben möchte.
Richtig.
Weil da bis zu 7 Jahre Gefängnis draufstehen und tatsächlich die britische Regierung, und das muss man sich mal vorstellen, gewarnt hat vor Alkoholkonsum, vor offenem zur Schaustellen von Homosexualität und vor Sex, wenn es nicht mit der eigenen Ehefrau
eigentlich
oder
ein ganz normaler
Ehemann
Dienstagabend
ist.
In Manchester, ne? Ja, Wahnsinn.
Und das
ja,
ist natürlich
irre.
ehrlicherweise total bitter.
Ja.
Und macht diese WM in Katar noch grauenvoller, als sie eigentlich ist.
Aber das ist genau diese Scheiße, die wir natürlich dann alle mitmachen, nach wie vor.
Ja.
Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, das wäre jetzt gerade hier die Zeit, in der wir über vermutlich miese Spiele der deutschen Nationalmannschaft, aber insgesamt eine fantastische WM sprechen würden. Und unsere einzige Sorge wäre an einem Tag wie heute, an einem Dienstag wie heute, dass wir alle drei Spiele irgendwie zu sehen bekämen. So, und ja, nichts davon
auf
passiert.
Auf drei unterschiedlichen Plattformen.
Natürlich. Ja,
weil wir über Götze schon gesprochen haben. Ja. Morgen vor 8 Jahren war das Spiel gegen Ghana, das 2-2, wo uns Miroslav Klose, also wisst ihr noch, Götze hat sich aufs Knie geköpft und dann kam Miro Klose, wurde eingewechselt und hat das hat den Ausgleich zum 2-2 geschossen. Also so etwas wäre jetzt, ja. Wir wären irgendwo zwischen Auftaktspiel gegen Portugal, 3 Tore von Thomas Müller, dann das zweite Spiel ist ja immer das Schlimme, das Schwierige. Ja. Da verlierst du auch mal gegen Serbien, das haben wir ja 2010 gesehen.
Genau.
Und dann spielst du 2-2 gegen Ghana und dann gibt es die Regenschlacht von Recife.
So.
Das, weißt du, so die bis aufs Lächeln, klatschnasse Jürgen Klinsmann und Jogi Löw, das sind die Bilder. Das
Jürgen
war
Löw
alles vorher.
Wie Helmut Fischer, wie Monaco Franze.
Ja, das so als stimmt, hätte er Wetgel in den Haaren gehabt.
Er hat wirklich ausgesehen, hat so Klinsmann, bisschen Spatzel, wunderbar, wie es die spielt. Poldi hat doch noch getroffen, ne? Müller hat getroffen.
Nee, Müller hat getroffen,
aber es war Poldis einziges Spiel. Und Müller hat sogar ein ganz schönes Tor geschossen.
Ja, so von der 16er Kante.
So reingeschlenzt, flach reingeschlenzt oder so, ne?
Und es war diese große Freude, weil sowohl Klinsmann mit den USA als
hörst
auch
du mal auf,
Löw,
mit den Flaschen zu klären?
Als auch Löw mit den Deutschen sind ja beide weitergekommen. Und deswegen gibt es diese Lächelbilder von beiden, die alten Freunde, nochmal Sommermärchen. Und sowas fehlt jetzt. dieses, wer mehr davon hören möchte, wie drei ältere Herren in der Vergangenheit schwelgen, der möge nächste Woche wieder einschalten zur letzten Folge der Saison, wo wir dreimal uns gegenseitig erzählen, wie wir eigentlich zum Fußball gekommen sind und was unsere großen Momente waren.
Ja, mit dem Bus die Kassoper Straße rauf. Ne? So, ich muss pinkeln.
Nee.
Was denn jetzt noch?
Jetzt hier zum Ende müssen wir auch noch über Anfang reden.
Ach komm, lass mich in Ruhe, ey.
Komm, war politisch genug.
Es war ein Versuch. Ja. Es war ein Versuch.
Er hat seinen Impfpass gezeigt, da seinen aus dem Yps ausgeschnittenen Impfpass und haben sie in Dresden gesagt, du passt hierher.
So ist es.
Unser Junge!
Halten wir fest, dass Markus Anfang wieder trainieren darf, ist natürlich selbstverständlich. Ja, er hat seine Strafe abgesessen. Absolut. Er ist Trainer, natürlich darf er weiter trainieren.
Ja.
Dass es ausgerechnet bei Dynamo Dresden ist, ist natürlich ein Treppenwitz.
Das ist die Strafe, die er verdient.
So. Er wird bestimmt als Held gefeiert dort.
Du hast 10, Mike Nöcker, du hast 10 Minuten, unsere Stadt zu verlassen.
Ja, so allerdings.
Ja, da kommt ein bisschen zusammen, was zusammengehört. Das war ja auch der Unterton der meisten Kommentare in der Presselandschaft, wie man so schön sagt. Viel Häme dabei, viel Aufregung, viel Aufruhr, aber am Ende bekommt da ein Trainer eine zweite Chance an einem Ort, der, sagen wir mal, auch immer ein bisschen anders denkt.
So ist es. So, Micky ist schon weg.
Ja.
Dann gehen wir jetzt auch, würde ich mal sagen.
Willst du mir noch irgendwas erzählen? Willst du noch ganz kurz sagen, was war dein allerschönster Moment in New York?
Oh, mein allerschönster Moment in New York war tatsächlich eine, in Williamsburg haben wir durch Zufall nachmittags ein brasilianisches Restaurant gefunden, wo eine Band spielte, eine brasilianische Band. Und ich glaube, gegen 2.30 Uhr Menschen schon Caipirinha tranken, auf den Tischen tanzten und einfach irgendwie die größte Lebensfreude überhaupt ausstrahlten. Das war mein schönster Moment.
Und jetzt Hand aufs Herz. Hast du Marcelinho nur in einem Stringtanga auf einer Box tanzen sehen?
Ja, und ich hatte das Gleiche an wie er.
Weißt du, das erzähle ich dir noch ganz kurz, weil du jetzt auf brasilianische Samba-Band gekommen bist. Ich treffe nächste Woche aller Voraussicht nach den ehemaligen Vermieter von Marcelinho und den ehemaligen Pressesprecher von Hertha BSC und führe mit beiden nochmal Gespräche über die Zeit von Marcelinho in Berlin, um für das Taschenbuch, was bald rauskommt, das Marcelinho-Kapitel zu erweitern. Also ich gehe richtig tief rein, investigativ. Da erzählt mir der Vermieter nochmal, wer und wie lange die Wohnung dort in Charlottenburg verwüstet hat.
Das auf jeden Fall klingt spannend. Und wer es am Wochenende nach New York schafft, Miss Favela heißt der Laden. Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt. Miss Favela in Williamsburg, sehr, sehr zu empfehlen. Jeden Samstag Live-Musik und ein Stück Lebensfreude pur.
Da muss ich immer an die BZ-Schlagzeile denken. Marcelinhos Lieblingsladen in Berlin war, glaube ich, das Taba. Und das gehörte einem Chirurgen aus Reutlingen. Und dann hat die BZ immer getitelt Samba, bis der Arzt kommt.
Sehr gut.
Ja.
So. Sehr gut. So, Überschriften einfach immer, immer ein Traum. So, jetzt aber wirklich, jetzt lass uns mal
jetzt reicht's doch.
Finde ich auch.
Komm, schön war's. Tschüss.
Gleichfalls. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.